wunderschönen Montagabend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie einschalten bei Beide Seiten live und schön, dass du wieder aus dem Urlaub da bist.
Ja, danke, Tom. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin. Wobei ich muss sagen, als ich gestern gelandet bin am Flughafen und dann mal so kurz die Nachrichten durchgescrollt habe, wurde mir sehr schnell klar, das wird heute kein entspannter Einstieg in die Arbeitswelt.
Naja, wieder. Dann hast du vielleicht das hier verpasst. Das schauen wir uns mal gemeinsam an, was hier los war in Österreich. Das Wahlergebnis nämlich mit dem blauen Erdrutschsieg. In der Steiermark gab es den größten Stimmengewinn bei einer Landtagswahl überhaupt jemals in Österreich. Das hat die FPÖ erzielt. 17,5 Punkte plus, verdoppelt auf fast 35%.
Ja, das Ergebnis, das ist historisch. Schon wieder und schon wieder ist der große Verlierer dieser Wahl die ÖVP, die ihr größtes Minus der steirischen Geschichte einfährt.
Das sieht man auch ganz gut bei der Mandatsverteilung. Da wird das Ergebnis auch sehr, sehr deutlich. 17 Mandate jetzt auf die Blauen und ÖVP und SPÖ haben gemeinsam keine Mehrheit mehr im Landtag in Graz.
Ja, und genau deshalb ist eine dieser vielen Fragen, die sich jetzt aktuell stellt, muss der steirische ÖVP-Spitzenkandidat Christopher Drechsler zurücktreten, ja oder nein?
Wollen tut er mal nicht, heute. Und das und mehr ist jetzt Thema in Beide Seiten live. Heute diskutieren wir das mit unseren Puls24-Kolleginnen. Alina Nahler ist bei uns. Hallo Alina.
Hallo.
Und René Ach. Hallo René.
Hallo.
Ja, und das Thema, das erste, das wir jetzt besprechen werden, wir haben es kurz auch schon angedeutet, das Ergebnis ist sehr eindeutig. Die ÖVP hat enorm verloren und der Spitzenkandidat, der muss jetzt die Konsequenzen daraus ziehen. Das sagt zumindest die eine Seite.
Genau, die eine Seite sagt, die ÖVP regt sich über fehlende politische Usance beim Bundespräsidenten auf, dass man quasi der FPÖ nicht auf Bundesebene den Regierungsbildungsauftrag gegeben hat. Die andere Seite, quasi die Christopher Drechsler hier kritisiert, sagt aber auch, was ist denn mit der politischen Usance, wenn jemand so eine Niederlage einfährt und sich dann nicht zurückzieht, also quasi aus den Fehlern auch nichts lernt. Man muss dazu sagen, die ÖVP in der Steiermark hat knapp 10% verloren. Wir haben es vorhin eben auch anhand des Ergebnisses gesehen. Und die ÖVP sagt eben da, die eine Seite sollte schon auch erkennen, dass es nicht nur jetzt an der Landtagswahl an sich liegt quasi und an den Nachwirkungen der Nationalratswahl. Denn selbst da, also am 29. September, hat die ÖVP schon ein ordentliches Minus kassiert im Vergleich zum Vorjahr. Da war nämlich zum Beispiel auch die FPÖ schon bei 32% und die ÖVP bei 27%. Also auch da hat man schon erkannt, die ÖVP hat ein Problem in der Steiermark.
Das war das steirische Ergebnis. Die 32 genau. Der FPÖ war das steirische Nationalratswahlergebnis und jetzt das Landtagswahlergebnis so nochmal besser.
Ja. Und man erkennt es auch, wenn man sich die Vorzugsstimmen anschaut, dass es auch dort einen Vorzugsstimmen-Kaiser gibt, wenn man so nennen möchte. Das ist Mario Kunasek mit weit über 30.000 Vorzugsstimmen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und Christopher Drechsler kommt da nur auf um die 6.000 Stimmen, ist auf Platz 3, also noch hinter Anton Lang von der SPÖ. Also man hat hier von Seiten des Landeshauptmanns überhaupt keinen Landeshauptmann-Bonus in diesen vergangenen 2 Jahren nach Hermann Schützenhöfer aufbauen können. Und das erkennt man auch, wenn man sich die Wahlmotive anschaut. Nur 6% der ÖVP-Wählerinnen und Wähler haben wegen Christopher Drechsler die Partei gewählt.
Es war kein Zugpferd, also Landeshauptmann Malus jetzt bleibt. Aber Christopher Drechsler, wie wir seit heute wissen, hat das noch einmal bestätigt. Was spricht dafür, dass er bleibt?
Christopher Drechsler von der ÖVP hat er vielleicht sogar schon ein bisschen vorgebaut, denn schon vor der Wahl am Sonntag hat er mit seinem Finger nach Wien gezeigt und den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gerügt, würde ich es mal nennen, und hat kritisiert, dass er den Regierungsbildungsauftrag an Karl Nehammer von der ÖVP im Bund vergeben hat und hat sich dagegen diese Usance ausgesprochen, gesagt, das verärgert die Menschen und das verärgert auch unsere Wähler und Wählerinnen in der Steiermark. Genauso war es. Die ÖVP hat verloren und Christopher Drechslers Antwort gestern am Wahltag war dann Danke nach Wien, sehr eindeutig. Auch ein bisschen aggressiv, würde ich fast schon sagen. Ganz klare Schuldzuweisung und er hat sich selbst als Bauernopfer der Republik bezeichnet. Christopher Drechsler hat dann heute aber gesagt, er wird sicher nicht zurücktreten. Er hat nämlich seiner Partei die Vertrauensfrage gestellt. Wir können uns ganz kurz anhören, was er dazu heute gesagt hat.
Der Landesparteivorstand hat auf meine Vertrauensfrage hin mir einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und mich damit beauftragt, im Namen der Steirischen Volkspartei Verhandlungen zu führen.
Das war Christopher Drechsler und danach hat er noch einmal betont, was er gestern auch schon gesagt hat, dass nämlich der Bund tatsächlich einen Einfluss hatte auf dieses Wahlergebnis in der Steiermark. Er ist da heute leicht zurückgerudert, also nicht mehr ganz so aggressiv in seiner Tonalität, aber dennoch, auch das können wir uns kurz anhören.
Was ich gestern zum Ausdruck bringen wollte, war, dass es natürlich wie bei jeder Wahl auch bundespolitische Einflüsse gegeben hat. Und ich glaube, dass die diesmal besonders stark waren.
Ja, das hat man also heute quasi noch einmal von Christopher Drexler gehört. Eine deutlich andere Tonalität, als es gestern der Fall war. Wir werden es später in der Sendung auch noch einmal von euch hören. Und da gibt es schon auch Aufregung, warum man quasi zuerst sich diesen selbstverleihten Opferstatus gibt und dann heute im Endeffekt so derart zurückrudern muss, dass gestern viele schon ein bisschen auch als wehleidig bezeichnet haben und nicht sonderlich demütig gesehen haben und quasi, warum er nicht einfach auch diese Niederlage anerkannt hat. Und im Endeffekt hat man ihn da heute auch darauf angesprochen, warum das der Ton gestern so war und heute anders. Und da hat er von einer zugespitzten Aussage gesprochen. Hören wir da ganz kurz rein.
Das ist eine zugespitzte Aussage, die ich gestern in der Landespartei getroffen habe. Eine zugespitzte Aussage. Mir ist heute vor allem wichtig, daher darzustellen, dass wir verstanden haben, dass wir diese Wahl verloren haben.
Er sagt also Christopher Drexler und im Prinzip sieht er deshalb keinen Rücktrittsgrund, aber manche sagen das schon, inhaltlich stellt ihn das schon auch ein bisschen in Frage. Also wenn er heute das sagt und morgen das andere, dann weiß man irgendwie nie so ganz, woran man schlussendlich auch bei ihm ist. Wahrscheinlich, zumindest klingt es ja danach, hat es da schon auch ein bisschen rügende Worte vielleicht auch aus Wien gegeben. Wir wissen es nicht, aber wenn man schon auf der Suche nach einem Schuldigen ist, dann könnte man vielleicht auch in der Steiermark selbst suchen, nämlich bei Hermann Schützenhöfer, der ja im Prinzip der Ziehvater von Christopher Drexler war. Er hat ihn ja selbst auch bei seinem Rücktritt damals als Lehrbuhr bezeichnet. Und da gibt es die gemeinsame Pressekonferenz von ihnen beiden im Sommer 2022. Und da fragen sich viele, warum man da nicht eher auch jetzt Hermann Schützenhöfer kritisiert an diesem Ergebnis, weil er hat nämlich das gesagt.
Für seine Beliebtheit müssen wir noch was tun. Ein Landeshauptmann fällt nicht vom Himmel. Aber er hat genau die Hälfte der Legislaturperiode dafür Zeit und ich habe auch meinen Leuten gesagt, ihr müsst ihm helfen.
Tja, man muss ihm helfen bei der Beliebtheit. Vielleicht muss man auch einfach, sagt die eine Seite, anerkennen, dass es schlichtweg einfach nicht funktioniert hat, dass es nicht geklappt hat, ihm diese Beliebtheitswerte auch zur Verfügung zu stellen. Und Hermann Schützenhöfer, muss man ja auch dazu sagen, man kocht da schon ein bisschen immer mit zweierlei Maß oder man misst da mit zweierlei Maß, denn auch er hat seinen hohen Stellenwert als Landeshauptmann auch erst so ab 2019 bekommen. Dort hat man deutlich zugewonnen in der Steiermark. Und was war 2019? Die Ära Kurz und zum einen die Ibiza-Krise und das Ibiza-Video. Und da ist es halt schwierig, wenn man da sagt, okay, wenn wir gute Ergebnisse im Land einfahren, dann liegt's an uns. Aber wenn es schlecht ist quasi, dann liegt's an euch, weil auf Bundesebene läuft schlecht. Also das hängt einfach trotzdem irgendwie zusammen.
Kommt in die Tradition hinein, Gewinne sind privat und Verluste werden verstaatlicht und verallgemeinert. Sehr gutes Beispiel für die Steiermark. Aber die Steiermark ist ja nicht nur die Steiermark, sondern das Ganze hat natürlich Riesenauswirkungen auf den Bund oder vielleicht auch nicht. Steigt jetzt der Druck auf den Bund nach dieser Wahl in der Steiermark? Ist eine ÖVP, SPÖ und NEOS-Regierung wirklich noch im Sinne der WählerInnen? Oder muss man die Gespräche abbrechen und doch noch die FPÖ ins Boot holen? Da sagen einige, Alina, ja, muss man. Die Ömpel hat fertig.
Diese Stimmen gibt es, ja, auch im Bund. Man muss schon sagen, wenn man von dieser Seite argumentiert, dass die FPÖ in der Steiermark ein wahnsinnig starkes Ergebnis eingefahren hat und auch bei der Nationalratswahl war die FPÖ die stärkste Kraft. Und diese Seite argumentiert, das ist der Wähler, Wählerinnenwille, die Menschen, die die FPÖ gewählt haben, wollten sie in eine Regierung. Und die Tatsache, dass man jetzt eine Regierungsbildung macht an der FPÖ, vorbei befeuert die FPÖ ja nur noch mehr. Es steht noch eine Wahl ins Haus, nämlich im Jänner. Und auch da sagen politische Beobachter und Beobachterinnen mittlerweile, da könnte die FPÖ auch ordentlich zugewinnen. Gestern bei der Wahlveranstaltung der FPÖ in der Steiermark hat sich dazu auch Heimo Leposchitz geäußert. Er ist FPÖ-Berater und hat Folgendes gesagt.
In Wien wurde der Wählerwille ignoriert und wer den Wählerwille ignorierte, wird vom Wähler ruiniert. Das ist eine massive Klatsche auch nach Wien. Also sowohl Herr Drexler wie auch Herr Lang können ein großes Dankeschreiben an ihre Bundesparteien schicken. Also dass man den Wählerwillen so ignoriert, dass man eine Koalition der Verlierer bildet und an dem hängt, dass der Herr Bundespräsident sich eingehängt hat, dass man nicht einmal Herbert Kickl sondieren hat lassen. Das ist etwas, was der Wähler überhaupt nicht schätzt.
Man ärgert sich hier einerseits über den Bund und sagt, wir sind eigentlich die Stärksten, andererseits dann auch etwas Freude dabei, weil so ein starkes Ergebnis eingefahren wurde. Es gibt aber jetzt noch eine andere Theorie von politischen Beobachtern und Beobachterinnen, was denn passieren könnte, wenn diese Ömpel, wie du es nennst, Tom, scheitert. Und das ist, und bitte, das ist nicht bestätigt, sondern nur eine Annahme oder eine Theorie, die gerade kursiert, könnte Karl Nehammer weg sein vom Fenster und ein Altbekannter, nämlich Sebastian Kurz, könnte die Partei übernehmen, in Neuwahl führen und dann erst recht wieder mit der FPÖ koalieren. Wie gesagt, das wissen wir nicht, aber die Chancen bestehen und auch dafür dürfte man vielleicht in der ÖVP Angst haben. Jetzt aber noch mal ganz kurz zurück, um das noch abzuschließen, zum gestrigen Wahlsonntag und der FPÖ in der Steiermark. Da hat nämlich Stefan Herrmann, der FPÖ-Club-Obmann, Stellvertreter, sich auch noch geäußert und Folgendes gesagt.
Natürlich ein deutlicher Rückenwind aus Wien auch spürbar, denn die Menschen haben diese Ausgrenzungspolitik, wie es in Wien gelebt wurde und wird, offensichtlich satt.
Also die Wähler und Wählerinnen haben es satt, so Stefan Herrmann von der FPÖ in der Steiermark.
Jetzt gibt es aber auch die andere Seite, die hier sagt, nein, die Steiermark-Wahl soll jetzt nicht die Verhandlungen auf Bundesebene beeinflussen, rund um die Koalitionsbildung eben dort. Warum genau soll das eben jetzt nicht damit zusammenhängen beziehungsweise auch keinen Einfluss auf diese Verhandlungen haben?
Die, die das sagen, sind natürlich vor allem die, die momentan diese mögliche Regierung verhandeln. Also das hört man vor allem aus der ÖVP, der SPÖ und auch, muss man dazu sagen, von den NEOS. Die haben ja heute auch quasi wieder weiter verhandelt. Und da sagt man schlichtweg, das alles hat keinen Einfluss. Das eine ist eine Landtagswahl und das andere ist quasi eine Nationalratswahl. Wir haben ganz andere Probleme, wir machen da jetzt unser Ding. Wir verhandeln schlichtweg einfach weiter. Prinzipiell ist man weiterhin relativ still, was diese Verhandlungen betrifft. Aber der Bundeskanzler, der hat sich heute auf X geäußert und hat sich da prinzipiell aber schon auch einsichtig gezeigt, schon auch ein wenig, um ja quasi auch mögliche FPÖ-Wähler ein bisschen auch mitzunehmen. Hören wir da ganz kurz an.
Die Krisen der letzten Jahre haben auch bei den Steirerinnen und Steirern Unzufriedenheit, Ängste und Sorgen ausgelöst. Diese Signale muss man als Verantwortungsträger ernst nehmen. Sie können sich sicher sein, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die Themen, die die Menschen bewegen, Gewicht und Priorität haben. Vor allem auch in den Regierungsverhandlungen.
Also das wird natürlich auch diese große Herausforderung, wenn diese Regierung zustande kommt, dass man auch hier die FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler mitnimmt. Das merkt man schon in den vergangenen Wochen die ganze Zeit. Aber trotzdem hört man auch bei denen quasi, die sagen, man soll weiter verhandeln, dass es da schon auch noch einen anderen Hintergrund gibt, nämlich dass vor allem auch der Druck jetzt momentan durch dieses Ergebnis auch massiv erhöht wird. Die Dynamik spitzt sich zu, sagt er zum Beispiel auch der Politikberater Thomas Hofer heute im Puls24-Interview und nämlich deshalb, wie er sagt.
Man verhandelt quasi von mehreren Seiten mit dem Rücken zur Wand. Denn man muss jetzt fast abschließen, denn ansonsten wäre die Alternative wohl in Richtung Neuwahlen. Und das kann sich derzeit keiner leisten, denn die FPÖ wird nicht nur in der Steiermark noch zugelegt haben seit Ende September, sondern wohl auch bundesweit.
Also hier vor allem quasi noch einmal, dass die ÖVP und die SPÖ jetzt an dieser Koalition arbeiten müssen. Er spricht schon auch davon, dass es mögliche FPÖ-Liebäugler in der ÖVP geben wird, die jetzt lauter werden könnten, aber er sieht trotzdem nicht die Möglichkeit oder die Gefahr, dass die jetzt die Überhand gewinnen, weil Karl Nehammer aus Sicht von Thomas Hofer einfach trotzdem relativ fest im Sattel sitzt. Das bedeutet aber auch, dass es sehr viele Kompromisse wahrscheinlich geben wird bei allen dreien Parteien und die sind schwer zu vermitteln. Ein Scheitern sieht er aber trotzdem nicht. Und was ich heute auch gelesen habe, war eigentlich ganz interessant. Man spießt sich ein bisschen an den Begriff Ampel, weil das der Begriff ist, der natürlich vor allem jetzt auch von der FPÖ also quasi verbreitet wird. Man spricht ja immer von der Verliererampel. Aber Ampel heißt ja nur aus Deutschland.
Analog zur deutschen Ampel, die zerbrochen ist.
Da war es rot, gelb, grün. Hier bei uns sind es schwarz, türkis, wie auch immer man sehen will, rot und pink. Und man soll hier quasi nicht auf das Narrativ der FPÖ aufspringen und hier quasi auch noch einmal das Schlechtreden übernehmen quasi.
Sozusagen. Aber man hat uns keinen Alternativnamen präsentiert, so wie das Zucker, das will man ja auch nicht.
Versucht. Ja genau, aber es ist, man ist noch auf der Suche.
Ja, super weiter.
Schauen wir mal, ob das was wird und dann kommt vielleicht auch der Name. Ja. Kommen wir noch zum nächsten Thema, denn besonders interessant ist hierbei ja auch die Rolle der SPÖ nach der Wahl, denn auch sie hat zwar verloren, kommt jetzt auf 21,4%, aber eben nicht so viel wie die ÖVP, die daher ihren Regierungsanspruch eindeutig verloren hätte. Braucht es also vielleicht Blau-Rot in der Steiermark und vielleicht eben auch bald in Burgenland? Denn da gibt es ja auch die Wahl, die du schon vorher angesprochen hast, die da bevorsteht. Was sind denn die Argumente, die da jetzt aber dagegen sprechen, also gegen eine blau-rote Regierung?
Wir haben ja heute gesehen, dass sowohl ÖVP als auch SPÖ in der Steiermark schon ihre Arme ausgestreckt haben in Richtung FPÖ. Was allerdings dagegen sprechen würde, dass Blau mit Rot koaliert in der Steiermark, ist, dass man von dieser Seite schon auch argumentieren kann, in der Demokratie geht es immer darum, Mehrheiten zu finden. Die FPÖ wurde von knapp 35% der Menschen in der Steiermark gewählt. Das bedeutet aber auch, dass sie von 65% der Menschen in der Steiermark nicht gewählt wurde. Also es ist so, als hätten sie eine absolute Mehrheit. Inhaltlich kann man auch argumentieren, dass FPÖ und SPÖ wahrscheinlich weniger Überschneidungen haben als FPÖ und ÖVP. Und unser Kollege von Puls 24 war heute in Graz unterwegs nach der Wahl gestern und hat sich dann nochmal umgehört. Das ist kein unfairer Zusammenschnitt. Das waren tatsächlich die Meinungen der Menschen und es gab auch keine Gegenstimmen, das können wir uns kurz anhören.
Sagen Sie denn zum Ergebnis der Landtagswahl gestern in der Steiermark?
Ja, ich bin schockiert, ehrlich schockiert.
Es ist so ausgegangen, wie ich es befürchtet habe. Nur eigentlich noch schlimmer als befürchtet.
Entsetzt.
Ja, auf der Seite verstehe ich die Grazer und die ganzen Steiermärkler. Aber ich glaube, dass keine Lösung nicht ist, was da geworden ist für die Zukunft.
Ist natürlich ein Ausschnitt, aber dennoch nicht alle Steirer und Steirerinnen sind so zufrieden, obwohl die FPÖ gewonnen hat. Ja.
Wenn man sich anschaut, die Gegenseite, was für eine Rot- bzw. Blau-Rot.
Blau-Rot in dem Fall mit der Mehrheitsverhältnis.
So ungewohnt spricht, ist, dass die SPÖ einfach regieren will. Also das hat man heute schon ganz klar gehört aus der Steiermark, auch aus niedereren politischen Ebenen, wenn man so sagen möchte, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Leoben, der eben auch der Städtebundpräsident ist, Kurt Wallner, der hat heute im Gespräch sowohl mit der Kleinen Zeitung, aber auch mit der ABBA davon gesprochen, dass eine blau-rote Koalition im Interesse der SPÖ wäre und dass die Wählerinnen und Wähler die ÖVP nicht mehr in der Landesregierung haben wollen, weil die haben stark verloren und wir haben so ganz knapp mit leichten Verlusten gehalten sozusagen, also bisher diese Argumentation, das ist immerhin der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt in der Steiermark. Und im Prinzip, es gibt ja auch Beispiele, wo es das auf Landesebene, nicht Bundesebene, aber auf Landesebene schon gegeben hat. Wenn man da zurückschaut, ich bin heute ein bisschen in den Archiven generell herumgewühlt offensichtlich. Dass es in Kärnten das schon mal gegeben hat, 2004 bis 2006. Das war die sogenannte Chianti-Koalition, damals unter Haider und der SPÖ, beziehungsweise dann BZÖ und SPÖ, weil man sich ja dort abgespalten hat. Ich glaube, es ist jetzt nicht das ganz große Vorzeigebeispiel, weil man es auch aufgekündigt hat. Aber wenn wir noch ins Burgenland schauen, 2015 hat es dort schon eine rot-blaue Koalition gegeben, damals noch gegründet von Hans Nissel. Dann ist Hans-Peter Doskozil da eingestiegen. Und da hat es aus Sicht der burgenländischen SPÖ eigentlich offensichtlich ganz gut funktioniert. Man hat da vor der Wahl noch einmal eine positive Bilanz gezogen und von einer stabilen Regierung gesprochen, die man dort quasi gehabt hat. Und das war schon schlussendlich so ein bisschen auch ein Novum, weil es ja auch auf Bundesebene eigentlich die Franitzky-Doktrin gibt, die eine Koalition mit der FPÖ ausschließt. Das war damals eben auch kritisch in der Partei selbst gesehen. Aber Anton Lang wurde heute auch darauf angesprochen, nach der Sitzung der Parteigremien. Und er hat sich da folgendermaßen geäußert, warum das in der Steiermark vielleicht trotzdem eine Option ist.
Wir haben in der Steiermark auch schon in der Vorwahlbewegung gesagt, wir gehen einen steirischen Weg. Die Sozialdemokratie sieht manche Dinge vielleicht etwas anders wie die Bundespartei, aber wir werden sehen, was die Gespräche bringen.
Und man hat sich auch schon ein bisschen angeboten, du hast es auch schon gehört, vorhin angesprochen, eine Dreierkoalition hat man auch hier ausgeschlossen, weil sie einfach die Mehrheit zu knapp und zu gering wäre, egal mit welcher der beiden kleinen Parteien. Und das heißt aber auch de facto wird Mario Kunesek der Landeshauptmann werden. Ich glaube, einer der beiden größeren Parteien wird ihm damit zum Landeshauptmann machen müssen. Und da gibt es noch ein Argument, man soll die FPÖ mal regieren lassen, quasi, um sie auch zu stoppen, wenn man es so sagen möchte. Denn immer wenn sie regiert haben, haben sie danach schlechter abgeschnitten, wie zum Beispiel auch.
Oder nicht fertig regiert.
Genau, eigentlich. Im Burgenland auch kurz angeschaut vorhin, 2004 nach Schwarz-Blau im Bund ist man von 13% auf 5,8 oder eben auch nach dieser Landesregierung von 15% auf 9,8 2019. Ibiza, wir wissen es, aber trotzdem ist es ein Argument, dass man sagt, vielleicht kann man nur so die FPÖ dann schlussendlich auch vor noch größeren Zugewinnen stoppen.
René, auch die andere Seite hat noch ein anderes Argument, nämlich du hast es schon angesprochen, eine Dreierkoalition wurde ausgeschlossen. Dennoch kann man schon die Frage in den Raum werfen, ob eine Koalition mit der FPÖ in der Steiermark denn überhaupt für irgendjemanden eine Option sein sollte, denn was wenig besprochen wurde, ist der Finanzskandal, den es immer noch bei der FPÖ in der Steiermark gibt. Dieser hat begonnen in Graz. Es gibt auch immer noch Ermittlungen gegen den FPÖ-Steiermark-Chef und Wahlsieger Mario Kunesek wegen Korruption. Die Geschichte war damals diese, dass in der FPÖ Graz anscheinend 1,8 Millionen veruntreute Parteigelder aufgetaucht sind. Es gibt 18 Beschuldigte aus diesem FPÖ-Dunstkreis, gegen die ermittelt wird. Und wenn man sich diesen Finanzskandal mal etwas genauer ansieht, dann ist das, liest sich wie aus einer Politthriller-Serie. Also da gibt es einen FPÖ-Mitarbeiter, der leider Selbstmord begangen hat. Da gab es ein FPÖ-Mitglied, das angetrunken am Würstelstand Geheimnisse ausgeplaudert hat und eigentlich ein Geständnis abgelegt hat. Es gab eine Drogenküche in der Wohnung eines FPÖ-Mannes, die ausgehoben wurde. Also das sind schwere Vorwürfe und da laufen auch immer noch Ermittlungen. Da geht es um Veruntreuung, Geldwäsche, Urkundenfälschung, falsche Beweisaussagen. Also es sind schon schwere Delikte. Und da kann man sich auch die Frage stellen, es ist noch nichts passiert. Und Mario Kunesek hat ja auch gesagt, er macht sich keine Sorgen, dass wirklich etwas passieren könnte, weil er ist sich seiner Unschuld bewusst. Da gibt es quasi nichts. Aber man kann sich schon auch die Frage stellen, ob man das möchte, mit einer Partei im Land eine Koalition einzugehen, wo intern vielleicht Krisen bestehen, von denen man nach außen hin gar nichts weiß und wo man sich vielleicht auch gar nicht sicher sein kann, wie stabil diese Partei eigentlich tatsächlich dasteht.
Wobei er auch gesagt hat, zum einen, er macht sich über sich keine Sorgen. Es gibt manche, wo es Anklagen geben sollte. Das hat er gestern in der ZIP 2 auch so deutlich gesagt. Aber selbst wenn es gegen ihn eine Anklage geben sollte, sprechen wir noch nicht von einer Verurteilung, dann würde er als Landeshauptmann trotzdem nicht zurücktreten. Das war so quasi seine Argumentation schlussendlich gestern zu diesem Thema.
Und nichtsdestotrotz, die FPÖ hat bei dieser Wahl in der Steiermark eben knapp 35% eingefahren und ist dementsprechend der große Wahlsieger.
Bleiben spannende Tage jedenfalls in Graz in der Steiermark.
So ist
es. Und bei uns auch.
Bei uns geht's spannend weiter. Wir sagen aber vorerst vielen Dank, Alina Nahler, und vielen Dank, René Ach. Gleich geht's dann weiter bei uns hier mit dem Duell.
Ja, und zwar Wolfgang Sobotka und Josef Kallinger, ÖVP versus SPÖ. Und es geht da auch um den steirischen Landesparteichef Christopher Drechsler. Wir haben ihn vorher schon gehört. Der hat gestern ja sehr schnell Sündenböcke für sein Desaster parat gehabt.
Und die verortet er überraschenderweise nicht in seinem eigenen Bundesland, der Steiermark, sondern eben auf Bundesebene und da vor allem in Wien.
Da gibt es ja offensichtlich einfach eine ganz andere Stimmungslage im ganzen Land, als das in der Hofburg und wohl auch am Ballhausplatz wahrgenommen wird. Möglicherweise wird man sich dort jetzt auch Gedanken machen.
Das heißt, Alexander Van der Bellen ist indirekt schuld an diesem Wahlabschneiden der ÖVP?
Naja, zumindest war er nicht besonders hilfreich.
Aber Van der Bellen ist schuld, dass man nicht die ÖVP gewählt hat, das kann auch nicht Ihre Analyse sein.
Wohl, denn das ist ganz einfach. Noch einmal, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land verstehen nicht oder empfinden es als unfair, wenn nicht dem Chef der stärksten Partei ein Regierungsbildungsauftrag gegeben wird.
Historisch schlechtestes Ergebnis also für die ÖVP in der Steiermark. Nichtsdestotrotz sieht Christopher Drexler hier die Schuld an diesem schlechten Wahlergebnis eher in Wien. Wir sprechen genau darüber, aber auch über die Rolle der SPÖ nach diesem Wahlergebnis. Jetzt mit unseren beiden nächsten Duellgästen, die schon Platz genommen haben im Puls24-Studio. Und zu meiner Rechten sitzt der Ex-ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Vielen Dank fürs Kommen.
Guten Abend, grüß Gott.
Und auf der anderen Seite begrüße ich Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef Kallinau.
Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend Ihnen beiden. Herr Sobotka, wir haben gerade jetzt den Landeshauptmann gehört. Er hat dann gestern noch was anderes gesagt. Ein großes Danke nach Wien. In der Emotion hat er gesagt. Er hat gesagt, er sei Bauernopfer für die Republik. Er macht alle anderen fürs Wahldebakel verantwortlich als sich selbst. Heute klingt das um 180 Grad anders. Hören wir uns das noch kurz an.
Ich war der Spitzenkandidat. Daher habe auch ich diese Landtagswahl verloren.
Sagen Sie zu diesem Kurswechsel, gab es da ein Ferngespräch von Wien nach Graz? Wie kann man so zickzack argumentieren?
Ich denke, dass ich, das darf ich von Einleitung einmal festhalten, jetzt nicht mehr in der aktuellen Politik am Spielfeld bin, sondern den Think Tank der ÖVP leite, den Campus Tivoli. Und daher habe ich natürlich auch einen anderen Blick auf die aktuelle Situation. Dass am Wahlabend immer auch eine Emotion mitschwingt, dass Analysen darauf folgen, viele Gespräche, das liegt wohl in der Natur der Sache. Und so muss man auch sehen, wie sich auch hier die Diskussion, die aktuelle Diskussion entwickelt hat.
Aber hat er nicht vielleicht auch gemerkt selber, dass es dann ein bisschen billig ist, hier Wien die Schuld daran zu geben oder eben auch dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen? Und was war denn jetzt dann tatsächlich der Grund für dieses historisch schlechte Wahlergebnis?
Ich glaube, dass man diese Emotionalität, das war ein dementsprechendes Ergebnis, das schon zum Nachdenken anregt. Und wenn man sich das überlegt, wo ist man früher gestanden als gestaltende Kraft und wo ist man heute und man das auch letzten Endes auf sich bezieht und auf die Partei bezieht, dass das natürlich auch einen längeren Prozess braucht, das zu reflektieren und nicht immer nur in der Geschwindigkeit der Ersteinschätzung, der Analyse dann ein Ergebnis zeitigt. Ich glaube, wir brauchen auch und wir müssen auch den Menschen Zeit geben, Dinge zu verdauen, zu reflektieren und darauf dann auch wirkliche Antworten zu finden, die vielleicht auch tiefgründiger sind. Und ich kenne den Christopher Drexler aus einem Menschen, der durchaus auch in der Lage ist, etwas sehr, sehr umfassend letzten Endes aufzunehmen, zu reflektieren und dann seine Schlüsse zu ziehen. Und offenbar hat das auch eine Zeit gedauert, wie man diese Lagen auch sieht und wie man sie bespricht.
Wie bewerten Sie, Herr Kallinau, dieses Debakel? Denn auch die SPÖ hat ja auch ihr historisch schlechtestes Ergebnis in der Steiermark eingefahren.
Also ich möchte sagen, ich glaube, zum Herrn Drexler, er hat auch sachlich nicht recht. Mein Freund Peter Hayek macht ja auch immer Studien, auch für diesen Sender hier, und auch der ORF hat Studien gemacht. Und da kommt ganz klar heraus, hat man auch die Leute gefragt, wann haben sie denn ihre Wahlentscheidung getroffen? Und wenn man sich ansieht, wann zum Beispiel die Freiheitlichen Wähler in der Steiermark ihre Wahlentscheidung getroffen hat, dann ist das lange vor diesem Prozess. Also 92% haben gesagt, mehrere Wochen vor der Wahl waren sie schon, war ihnen klar, dass sie FPÖ waren. Also er hatte einfach nicht recht. Das wird wohl der erste Schock gewesen sein, dass er sie zu dem hinreißen hat lassen, auch verständlich. Ich denke, man hat es jetzt mit der Aussage verdaut und nimmt das mehr auf sich, wo ich schon überrascht bin. Ich frage mich manches Mal, und zwar auch bei allen Parteien, wie viel muss man verlieren, dass man den Hut selber nimmt?
Also er müsste gehen.
Aus meiner Sicht ja. Also ich meine, das ist eine derartige Niederlage und die hat schon auch mit ihm als Person zu tun. Auch das kommt ja aus den Umfragen ganz klar hervor. Also und ehrlich gesagt, selbst wenn es nicht so wäre, ja, ich meine, zu den einen der Gesetzen der Politik, du musst sozusagen, wenn du so eine krachende Niederlage hast, den Leuten ja zeigen, dass du was neu machst, dass du lernst, dass du verstehst und das hat schon auch mit personellen Wechseln zu tun.
Anton Lang? Ihre Partei, SPÖ, schlechtestes Ergebnis auch in der Steiermark, wenn auch die Verluste nicht so groß waren, weil genau, man schon sehr schlecht war vor 5 Jahren.
Hat glaube ich, 1,4% verloren, auch kein gutes Ergebnis. Aber ich glaube, der Toni Lang will jetzt den Übergang moderieren, will auch verhandeln mit der Freiheitlichen Partei, mit der Möglichkeit, in der Landesregierung zu bleiben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er sozusagen auch sich, glaube ich, was ich mitbekommen habe, heute bestätigen hat lassen.
Aber war jetzt diese Entscheidung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, eben hier nicht die stimmenstärkste Partei der Nationalratswahl, eben die FPÖ, mit der Regierungsbildung zu beauftragen, Steiermark hin, Steiermark her, ein Fehler, dass jetzt hier der FPÖ auch nochmal einen Aufwind gegeben hat bei der Steiermark-Wahl?
Ich glaube, man muss es auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Van der Bellen hat etwa 2 Wochen, 3 Wochen alle Parteichefs der 3 ersten Parteien sondieren lassen. Bringen sie eine mögliche Koalition zustande? Und es hat letzten Endes so ausgesehen, dass Kickl einfach gescheitert ist. Und
aber hätte er nicht genau nicht, das...
Da geht es um eine Semantik, um einen ganz persönlichen Auftrag. Ich glaube, es hat jeder gesehen, dass Kickl genauso im Zug gewesen wäre wie meinetwegen Nehammer oder wie auch Babler. Das heißt, Kickl hat letzten Endes auch kein Ergebnis dem Bundespräsidenten liefern können. Und daher hat sich der Bundespräsident, aber ich will ihn da nicht interpretieren, das ist seine Art, wie er das entschieden hätte. Es wäre vielleicht für das Publikum noch klarer gewesen, wenn er das getan hätte. Ja, das ist eine Sache, die sicherlich auch klar war. Es hat auch der Bundeskanzler ja damals gefordert, dass man den Stimmstärksten damit beauftragt. Der Bundespräsident hat sich getan.
Ne? Ja, man hätte ja Kickl scheitern lassen können. Also man hätte Kickl ja diesen Regierungsbildungsauftrag aber geben können und dann wäre er gescheitert, wäre das dann nicht etwas klarer gewesen für die Bevölkerung?
Schauen Sie, ich sehe es an sich nicht als einen Fehler, aber es war natürlich politisch, es wäre das Gleiche rausgekommen, aber es hätte der FPÖ nicht die Chance gegeben, wieder sich in diese Opferrolle zu begeben und diese Geschichte jetzt zu spielen. Und ehrlich gestanden, es hätte, glaube ich, auch nicht länger gedauert als die jetzigen Sondierungsgespräche der 3 Partner. Also man hätte das machen können. Ich sehe das so, dass der Bundespräsident halt vor einem Jahr eine, glaube ich, unbedachte Äußerung da gemacht hat in diesem ORF-Zelt. Und jetzt muss er sich selber treu bleiben halt. Ja. Aber der Sache hat er damit nichts Gutes getan.
Herr Kalliner, Sie haben das vorher schon angedeutet. Möglicherweise gibt es sprechen sich viele in der SPÖ Steiermark dafür aus, dass man die FPÖ zur Landeshauptmannpartei macht. Also Blau-Rot-Neuauflage. Sollte dieser Bann in der Steiermark gebrochen werden? Naja. Dann auch im Burgenland und vielleicht sogar irgendwann im Bund?
Ich glaube, da gibt es einen substanziellen Unterschied, auf den selbst der Andreas Babler ja hingewiesen hat. Es gibt im Bund, der Bundes-SPÖ, eine Beschlusslage, nicht mit der FPÖ zu koalieren. Allerdings muss man sagen, auch da gibt es einen sogenannten Kriterienkatalog. Aber ich würde sagen, wenn man die Kriterien jetzt untersucht, will man mit denen arbeiten, würde man ohnehin auf ein Nein kommen. Die sind ja nicht bereit, Verantwortung zu tragen. Man muss sich das nur anschauen, Haltung zu Russland, Haltung zum Impfen. Das wäre.
Aber das ist doch in der Steiermark auch ein Thema. Und da sagt man,
auf Landesebene ist es tatsächlich völlig anders. Der Verantwortungshorizont ist vollkommen anders in einer Landesregierung als in der Bundesregierung. Und das Zweite ist, in den Bundesländern gibt es solche Beschlüsse nicht.
Wie spürt man?
Und man muss sagen, die SPÖ Steiermark hat ja eine leidvolle Vergangenheit. Ich darf daran erinnern, dass der damalige Landeshauptmann Wobes aus der Position des Ersten völlig aus dem Plan heraus sozusagen den Landeshauptmann an den Kollegen Schützenhöfer von der ÖVP hergeschenkt hat, zum Entsetzen seiner damaligen Partei, ich habe das mitbekommen, aber die konnten das nicht mehr sozusagen gerade biegen. Also ich glaube, die haben schon auch ein Interesse, dass sie im Sinne des Gestaltens in der Regierung bleiben wollen. Aber man wird sehen, sie werden verhandeln und das ist sicher kein leichter Weg, mit der FPÖ so eine Regierung zu bilden, wenn es soweit wäre.
Es ist aber nichtsdestotrotz jedenfalls eine blaue Schockwelle, die da bis nach Wien überschwappt. Und da stellen sich auch einige die Frage, wird der aktuelle Bundeskanzler Karl Nehammer das tatsächlich auch überleben können? Oder muss er vielleicht auch den Hut ziehen und muss gehen?
Ich glaube, dass wenn man sich ansieht, unter welchen Voraussetzungen er erstens einmal in das Amt eingetreten ist als Bundeskanzler, wie er die letzten Jahre gestaltet hat, was man ihm auch zugemutet hat. Und letztendlich der ÖVP, es war eigentlich das Ziel der ÖVP, so letztgültig, das ist ja ein lang gehegter Wunsch, wirklich zu spalten oder zu zerstören, oder so wie die Democrazia Cristiana oder die Republikaner in Frankreich, also quasi als Fußnote der Geschichte zu betrachten. Das ist nicht gelungen. Lange Zeit waren immer 20-21% in Umfragen, dann waren 26%. Ich glaube, da hat er schon gezeigt, dass eigentlich die Redlichkeit und die Klarheit, die er hat, auch letzten Endes honoriert wurde. Und das, was er vor der Wahl gesagt hat, das hat er jetzt auch letzten Endes in den Verhandlungen als seinen Grundsatz letzten Endes immer wieder dokumentiert. Es geht um den Standort, ganz wesentlich, dass wir in diesen Krisenjahren auch den Standort Österreich festigen. Es geht um die Migration und die Integration vor allem. Und es geht auch um Soziales im Bereich des Gesundheits und der Bildung. Das sind die zentralen Fragen, und dem ist er sich treu geblieben. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es kein wie immer geartete, weder innerparteilich noch sonst was, ja, es gibt natürlich da und dort Kommentare dazu, sitzt fest im Sessel. Und ich glaube, dass es auch hier nicht immer ein Name-Dropping geben muss, sondern hier wirklich eine klare Haltung geben. Und ich sehe weder innerparteilich noch sonst wie eine Alternative dazu, und er macht die Arbeit sehr, sehr, sehr gut.
Also keine Änderung durch das Steiermark-Ergebnis. Wir sprechen gleich weiter, Josef Kallinger und Wolfgang Sobotka. Wir sind gleich wieder da. Natürlich hat die neue Koalition, so sie denn auch wirklich geschmiedet wird, extreme Hürden zu bewältigen, auch zwischen diesen Parteien, SPÖ und ÖVP. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause.
Bis gleich. Wir sind zurück aus der kurzen Pause mit unserem Duell des Tages bei Beide Seiten live und nach wie vor bei uns im Studio hier zu Gast Wolfgang Sobotka. Vielen Dank für die Zeit noch einmal und auch vielen Dank an Sie, Josef Kallinger, fürs Kommen. Wir haben darüber gesprochen, dass es recht schwierig sein wird, einen Konsens zu finden, auch auf Bundesebene zwischen ÖVP, SPÖ und dann eben auch noch mit den Neos, weil die Koalitionsverhandlungen jetzt mittlerweile schon etwas länger andauern, wie erwartet. Und da stellt sich schon die Frage, wie groß ist denn jetzt mittlerweile auch schon der Zeitdruck auf die Parteien? Wann muss man denn jetzt endlich einmal ein Ergebnis liefern? Mitte Dezember, Herr Sobotka?
Ich denke, dass der zeitliche Ablauf gemessen an den Wahlen zuvor der gleiche ist. Wenn Sie sich das ansehen, 2017, 2019, da erging der Regierungsbildungsauftrag viel früher. Wenn Sie das einrechnen, liegt die Dreierkoalition oder die mögliche Dreierkoalition durchaus in diesem Zeitablauf, dass sich jetzt diese Gespräche verdichten, das zeigt so quasi der Fahrplan. Die Themenstellungen sind eigentlich klar. Man hat sich, und das muss man schon bemerkenswert finden, drei Parteien geeinigt auf die Cluster, die man besprechen möchte. Natürlich unterschiedliche Zugänglichkeiten, aber ich bin doch der Überzeugung, dass man, wenn man will, auch einen gemeinsamen Nenner finden wird, den Österreich braucht. Es ist, glaube ich, liegt ja vieles auf der Hand, was man erreichen wird müssen. Da gehen vielleicht die Zugänge anders sein, aber ich glaube, die Problemstellung ist klar.
Wir sprechen dann auch gleich noch ein paar Knackpunkte und Themen, die es gibt, vor allem zwischen Ihren beiden Parteien. Aber wenn wir nochmal die Steiermark-Wahl von gestern betrachten, hat sich da der Zugzwang für die Verhandler jetzt in Wien erhöht, verändert in irgendeiner Weise?
Aus meiner Fernsicht, in dem Fall vor allem der ÖVP, schon. Man darf nicht vergessen, wir haben im Jänner Wahlen im Burgenland, aber vor allem für die sehr wichtigen Wahlen im Heimatbundesland von Wolfgang Sobotka in Niederösterreich, die Gemeinderatswahlen. Und was ich glaube und was ich aus meiner Erfahrung weiß, für diese Wahlen ist sicher besser, du hast dann schon eine neue Bundesregierung. Eine neue Regierung startet normalerweise mit Gemeinsamkeiten, in guter Stimmung. Man hat sich noch nicht zerstritten, das dauert dann ein paar Jahre. Also, aber das, sozusagen, da hast du eine gute Stimmung. Das ist sicher für beide, SPÖ im Burgenland, ÖVP in Niederösterreich, die dort sozusagen Mehrheiten zu verteidigen haben, besser mit einer Regierung, die sagt, ich habe neuen Schwung und ich möchte was verbessern im Land, zu starten.
Würden Sie, weil gerade Wolfgang Sobotka da sitzt, mit ihm auch eine Schwarz-Rot-Rot-Schwarz-Koalition verhandeln, wenn man bedenkt, dass Sobotka die letzte Koalition aus SPÖ und ÖVP in die Luft gesprengt hat?
Ja, Er ist viel länger in der Politik geblieben, aber wir sind beide schon lange in der Politik drinnen. Ich kann Ihnen sagen, es hat jeder, und so ist es halt in der Politik, auch seine Aufgaben und seine Rollen. Das ist unterschiedlich. Der Präsident Sobotka hatte eine Zeit eine konstruktive Rolle, eine andere Zeit eher eine, wie soll man sagen, wie wird das geheißen?
Profilierte.
Abrisbirne war Zitat, Christian Kern.
Genau. Also, so, und ich weiß, worüber ich spreche, ich war lang Berater, ich war aber auch in einer, wie soll man sagen, vorgeschobenen Position dort, wo man halt sozusagen polarisiert. Das kommt dann vom Publikum zurück. Aber das heißt ja nicht, und deshalb ist mein Learning aus den vielen Jahren, dass man sich persönlich in die Haare kriegt und dass man dann nicht wieder trotzdem miteinander vernünftig verhandeln kann. Ich möchte sagen, ich halte es für gut, SPÖ und ÖVP haben dieses Land aufgebaut, groß gemacht, unglaubliche Erfolge erzielt. Und ich glaube, die müssen dort wieder anknüpfen. Wir haben riesige Probleme. Das Budget ist im Eimer. Die müssen einmal jetzt den Leuten sagen, wir müssen sanieren, 2-3 Jahre und wie. Und dann sozusagen Leuchtturmprojekte beschreiben. Aber das geht. Wir haben es ja schon gemacht. Wir haben beim EU-Beitritt gemeinsam wunderbar sozusagen das Land weitergebracht. Auch andere große Reformen. Und warum soll das nicht gehen? Ja, ich möchte nur eins sagen, es war natürlich eine Phase des Sebastian Kurz, den sich jetzt manche in der ÖVP zurückwünschen, der hat das mit Absicht kaputt gemacht. Er hat auch die Sozialpartnerschaft versucht zu zerstören und hat erst dann, als es für ihn knapp wurde, in der Corona-Krise dann den Wiener Bürgermeister dazugeholt, den ÖGB-Präsidenten wieder dazugeholt, um zu signalisieren, ich kann doch auch mit ihnen reden. Ja, aber der wollte halt damals, das, wie es der Präsident Sobotka als ÖVPler empfunden hat, mit der SPÖ machen, die tun wir jetzt komplett aus dem Spiel nehmen, mit denen reden wir gar nicht, auch die Sozialpartnerschaft braucht kein Mensch. Das war meiner Meinung nach ein Irrweg und der hat auch viel, viel Polarisierendes in das Land gebracht, leider.
Du wirst dich nicht wundern, wenn ich dem widerspreche in dieser Form, denn man muss ja auch die Ursachen sehen, wohin die Sozialdemokratie, die Abwahl Faymanns, dieses unrühmliche Ende von Werner Faymann, der nicht einmal mehr begleitet wurde, hinaus. Und dann Kern, der glaubt hat, ist der Deus ex machina, das alles mit dem Plan A neu formuliert und wo man eigentlich die Probleme nicht wirklich auch tiefgehend schlussendlich angegangen ist und wo sich keine Partei den Erfolg der anderen gegönnt hat. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, und man immer gerittert hat. Ich glaube, es braucht ein neues Verständnis und ich sehe weder die Budgetsituation so wie du, man darf auch nicht sehen, wo starten wir. Wir haben Krisen, die seit der Zweiten Weltkrieg nicht da gewesen sind. Egal, ob das jetzt Corona ist und ich sehe nur eines, dass keine der Regierungen im europäischen Raum hier eine andere Performance ausgeht. Wir haben eine Situation, dass wir ja ein Jahr lang wirklich massiv Inflation bekämpfen mussten. Wir haben Kriege, die noch nie eigentlich da gewesen sind. Das würde man nicht außer Acht lassen, die letzten Endes auch für die Gemütslage, für die Stimmungslage einen wesentlichen Ausschlag geben. Und die Leute haben nicht permanent so quasi jetzt FPÖ gewählt, sondern die haben einfach die Regierenden abgewählt. Das sollte man sehr, sehr deutlich sagen. Das ist das Gefühl der Unsicherheit, der Sorge, der Angst auch bis zu gewissen Grad. Und das wird nicht genährt. Und ich glaube, wenn es gelingt, wieder Vertrauen dieser beiden Partner mit den NEOS gemeinsam durch Transparenz, Offenheit auch zu gewinnen, dann kann das eine sehr gute Sache werden. Und da bin ich eigentlich überzeugt, dass der Ernst auch den Parlamentariern klar ist und schlussendlich den Parteichefs. Und Nehammer hat das eigentlich sehr, sehr klar formuliert.
Aber genauso wenig, wie Sie sich eben bei Sebastian Kurz einig sind, gibt es eben auch einige weitere Knackpunkte, die Sie angesprochen haben, ja, zwischen SPÖ und ÖVP. Zum Beispiel das Budget, bleiben wir vielleicht gleich beim Budget, nämlich sicher ein fetter Brocken bei den Verhandlungen der Koalition, denn noch nie gab es mehr Schulden, noch nie gab es auch weniger zu verteilen. Also wo muss denn da jetzt vielleicht auch die SPÖ zurückstecken, wenn die anderen beiden Parteien jegliche Steuererhöhungen auf jeden Fall verhindern wollen?
Naja, ich registriere, dass sowohl Nehammer als auch Babler als auch Meindl-Reisinger gesagt haben, keine roten Linien definiert und wir müssen alle über unseren Schatten springen. Das ist schon mal ein gutes Mindset, in solche Verhandlungen zu gehen. Erstens. Zweitens bin ich dafür, dass man nicht nach hinten schaut und Schuldzuweisungen macht, ja, sondern dass man sagt, wie ist es? Und da ist das Budget halt einfach aus dem Ruder. Ich zitiere den Herrn Bonin vom Sonntag, der sagt, 5 Milliarden, aber nicht einmalig, sondern jedes Jahr für dieser Legislaturperiode. Das ist schon wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, die Leute können sich eh ein Bild machen, wie das entstanden ist. Jedenfalls, glaube ich, den Grünen wird man es nicht in die Schuhe schieben können für ihre Vorradlförderungen. Ja. Aber Das ist einmal da, aber es hat ja keinen Sinn, sozusagen nach rückwärts zu schauen und Verantwortung zu verteilen, sondern ich glaube, was die drei miteinander machen, müssen sich hinstellen und sagen, so ist es, liebe Österreicherinnen, es wird Blut, Schweiß und Tränen benötigen. Und wenn Sie mich fragen als Experte, ich bin schon viel länger aus der Politik draußen wie der Präsident Sobotka, nämlich 16 Jahre, das wird ohne Abstriche auf beiden Seiten nicht gehen. Wir werden neue Steuern brauchen oder Erhöhungen und wir werden massive Einsparungen brauchen. Ob das jetzt der ÖVP, der SPÖ, der NEOS gefällt, das spielt keine Rolle. Sie müssen 5 Milliarden pro Jahr aufbringen und da haben Sie aber noch nichts finanziert, was Sie gerne wollen. In der Bildung, in der Gesundheit, bei der Wirtschaftsankurbelung, das würde dann noch on top kommen. Also das heißt, das ist schon eine ordentliche Herkulesaufgabe, vor der die drei jetzt stehen werden. Aber ich glaube, wenn man es den Österreichern ehrlich sagt, Transparenz, dann haben die Leute Verständnis und sagt, da müssen wir jetzt 2 Jahre durch. Ein Vorgänger des Präsidenten, der Präsident Kohl, hat gesagt einmal, wir müssen durch die Wüste Gobi, wenn du dich erinnerst. Jetzt sind wir wieder so weit. Wir gingen wieder durch die Wüste Gobi, aber am Schluss sollte doch eine Oase, die eine oder andere Oase am Horizont erscheinen und das, ohne Spaß, das wäre natürlich die Aufgabe der Regierung, dann sozusagen solche Leuchtturmprojekte in der Gesundheit, in der Wirtschaftsförderung, in der Bildung den Leuten hinzubringen, ja, hinzulegen.
Sind neue Steuern für Sie tabu?
Ich glaube, dass
für die ÖVP meine ich, das ist nicht Sie persönlich. Ich glaube, aber
dass man erstens einmal darauf sehen muss, wo kann man die Effizienzen heben. Also es ist ja nicht so bei einem Riesenbudget, man muss es auch gesamtheitlich sehen gegenüber den gesamten Wirtschaftsleistungen, man muss es auch in internationalen Einordnungen sehen. Österreich ist ein wohlhabendes Land, ich glaube, da sind wir uns sicherlich einig. Österreich ist ein Land, das sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet, das wirtschaftlich auch gut dastünde, wenn man der Wirtschaft freien Raum lässt, also die Regulierungen zurücknimmt, vieles an Dingen tut, eigentlich um Wirtschaften wieder möglich zu machen. Und auf der anderen Seite wird man sicherlich nachdenken können, wie muss man gewisse Dinge finanzieren oder was muss man nach hinten lassen, was wird man nicht gleich so quasi realisieren können. Ich glaube, aber das Wesentlichste ist neben dieser Standortpolitik, die, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass die Leute wieder Vertrauen fassen. Wirtschaft ist ja nicht isoliert zu betrachten. Das sind ja die Arbeitsplätze. Das muss ja in Hand gehen. Mhm. Ist vor allem die Frage der Migration und der Integration. Das macht den Leuten ganz einfach Sorge und Angst. Die sagen, warum? Ich habe eine Mindestpension und da kriegt eine andere mit einem X-fachen an Beträgen. Da entsteht so etwas wie auch Neid, da entsteht so etwas wie ein Unverständnis. Und das braucht eine ganz klare Antwort und ein gemeinsames Commitment.
Aber warum tut man sich das dann an, wenn man gerade im Bereich der Migration zum Beispiel eine sicher viel größere, einen viel größeren Konsens mit der FPÖ hat?
Ich glaube, dass man mit der SPÖ und auch mit den NEOS einen klaren Blick auf die Dinge entwickeln kann. Ich glaube, dass es hier sehr wohl einen Konsens gibt und ich werde heute angesprochen von Künstlern genauso wie von sogenannten Wissenschaftlern. Man muss etwas tun gegen den politischen Islam. Es ist einfach unzumutbar, dass in Klassen Strukturen herrschen, dass so quasi Islamwächter rumgehen und Leute dann behelligen, du bist kein guter Moslem oder so etwas. Das ist für alle eine entscheidende Frage. Und daraus entsteht so etwas wie ein Unsicherheitsgefühl. Und das ist vor allem in jenen Teilen, die gar nichts damit zu tun haben, oftmals viel größer. Sie brauchen sich nur anschauen, wo hat die FPÖ in besonderem Maße dazu gewonnen? In den ländlichen Teilen, da haben sie diese Problematik gar nicht. Aber sie haben die Erzählung darüber. Und es geht auch wieder darum, den Menschen auch klar zu sagen, was wollen wir, wo wollen wir hin? Und was braucht's auch, um wirklich wieder den Österreicher wirklich vertrauen zu lassen, dass er so quasi unter Anführung der Herr im eigenen Haus
ist. Sie machen beide schon Werbung für diese Dreierkoalition, dass sie gelingen möge, Leuchtturmprojekte müssen her und so weiter, Zuversicht wieder. Ich muss aber noch zu einem anderen Thema kommen, weil Sie als Ex-Nationalratspräsident und den Nachfolger Walter Rosenkranz natürlich im Amt sehen. Der hat jetzt im Interview am Wochenende gesagt, er möchte entgegen dem Wunsch der jüdischen Gemeinschaft in Österreich den Vorsitz behalten beim Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus. Er möchte auch die Sitzungen leiten. Die Kultusgemeinde möchte dann nicht anwesend sein. Hat Rosenkranz da recht? Wie löst man denn diesen Konflikt?
Ich glaube, beide Seiten müssen versuchen, ein Gespräch zu führen, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
Auf der einen
steht da das zu wenig, glaube ich. Das kann man nicht so mit einer einzigen Diskussion abtun. Man leistet damit der Sache keinen guten Dienst. Das wäre sicherlich für Österreich, wo der Nationalfonds ein Leuchtturmprojekt letzten Endes geworden ist und unsere Reputation in der Welt eigentlich in besonderen Art und Weise dargestellt hat, dass wir mit unserer Vergangenheit im Reinen sind und dass wir etwas tun dafür. Und man leistet auch keinen guten Dienst, Antisemitismus umfassend zu bekämpfen. Nur es lenkt diese Diskussion von der wirklichen Problematik ab. Weil die Problematik ist nicht Rosenkranz und die IKG in dieser Frage des Nationalfonds, sondern ist die Frage, können wir dulden, dass an den Straßen von the river to the sea skandiert wird? Können wir dulden, dass es einen Anti-Israelismus gibt, der ganz einfach billiger Antisemitismus ist? Dass es heute ein Borrell gibt, der einfach sich hinstellt und sagt, man muss die Diskussion mit Israel aussetzen oder dass ein internationalen Gericht...
Genau.
Dass es einen internationalen Gerichtshof gibt, der also quasi den durchaus zu kritisierenden Netanyahu, auch das darf sein und ist auch notwendig, aber auf eine Stufe stellt mit Terroristen. Das ist einfach unhaltbar. Und das ist das wirkliche Problem, was wir heute haben. Seit dem 7. Oktober 2023 ist der Antisemitismus explodiert. Schauen Sie mal auf unseren Universitäten in Frankreich, in England, in Deutschland ist die Situation unerträglich geworden. Und das will ich für Österreich vermeiden. Da sollten wir uns nicht in der Diskussion des Nationalfonds beenden lassen, sollten wirklich die wahren Probleme antreten gehen.
Da müssen wir noch eine Replik von Herrn Kalina.
Ja, also was mir dazu einfällt, ist... Der Nationalratspräsident ist der zweithöchste Repräsentant unseres Staates. Der Walter Rosenkranz hat am Anfang festgestellt, er steht nicht an, auch zur Seite zu stehen. Das habe ich gut gefunden, das war eine kluge Wortmeldung. Und ich finde, man behandelt ihn da falsch, weil er ist zweiter Repräsentant des Staates. Er kommt aus einer Burschenschaft, er kommt aus der FPÖ, aber er sagt, er möchte der Opfer des Faschismus, des Nationalsozialismus gedenken. Dann finde ich, dann sollte man das akzeptieren. Dann zu sagen, ich lasse das aber nicht zu, weil ich glaube dir es nicht. Das halte ich für ein bisschen problematisch.
Die Position der israelischen Kultusgemeinde hier oder von den Hochschülerinnen
ist sehr problematisch. Weil ehrlich gestanden, er setzt dieses Zeichen, das ist für ihn vielleicht innerparteilich nicht bei allen ganz leicht. Also finde ich, das ist einmal ein Schritt in die richtige Richtung. So wie der Herr Strache einmal da beim Burschenschafterball gesagt hat, die Nazis haben in der, die Schlager haben in der FPÖ keinen Platz. Das ist ein richtiger Schritt, offen gestanden, sich davon abzugrenzen. Und daher finde ich, sozusagen so eine Situation herbeizuführen, nicht klug, offen gestanden, politisch nicht klug. Ist doch gescheit, wenn sich gerade aus dem Lager jemand klar bekennt und sagt, das war ein Unrechtsregime, ich gedenke der Opfer. Also das sollte man akzeptieren und nicht dann sagen, ja, aber dir glaube ich es nicht.
Sind Sie da eben auch einen Fehler?
Ich glaube, es lenkt von der richtigen Diskussion ab. Ich bin bei dir. Also ich glaube, wir sollten uns nicht damit aufhalten, wer wie gedenkt, sondern das einfach auch hinnehmen, dass er das auch tut. Und er als Repräsentant, ich habe es immer wieder betont, er ist ein Repräsentant des Staates und das muss man akzeptieren. Und aber es tut niemand gut, wenn wir das hochspielen. Das ist eigentlich ein Nebeneffekt dieser Sache. Ist von beiden Seiten, glaube ich, braucht es hier ein Zugehen aufeinander. Ich halte aber das ganz Entscheidende, weil Antisemitismus in der Grundsache antidemokratisch ist, dass jeder, der es mit der liberalen Demokratie ernst nimmt, dagegen aufzustehen hat. Und das ist aber unsere Aufgabe jetzt. Und nicht sich in Scheindiskussionen zu ergehen oder in Nebensächlichkeiten.
Ganz kurz noch, ja oder nein, Walter Rosenkranz also richtig im Amt und man würde wieder so entscheiden und ihn nicht ablehnen. Ja oder nein?
Ich glaube, das ist hier von uns keine, da gibt es keine Diskussion, ja oder nein. Das ist eine Wahlentscheidung, die der Nationalrat gefällt hat in geheimen Abstimmung und die ist zu akzeptieren.
Ich sehe das genauso. Ich hätte mir jemand anderen gewünscht, logischerweise an der Spitze des österreichischen Parlaments. Aber er ist der Repräsentant. Ich finde, seine erste Erklärung war staatsmännisch und das sollte man akzeptieren. Mhm.
Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen an Sie beide. Das mit den Ja-Nein-Antworten, das üben wir noch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Da gibt's aus unserer Diskussionssendung.
Die Koalition mit der FPÖ vor, ich finde das super.
In der Steiermark hat er gesagt.
Die sanfte Behandlung des Rosenkranz ist schon sehr...
Naja,
ist gut.
Mal schauen, was im Bund draus wird.
Wir sind
fertig. Wir müssen uns noch verabschieden von den Zuschauern, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, hier gibt es noch ein Wildumstecken. Bei Werner Secker diskutieren heute Eva Klawischnik, Eva Schütz und Josef Fotzi. Also bleiben Sie dran, schönen Abend.
Einen schönen Abend.